Das hat mich gefreut, dass ihr vom Chor das gerade gesungen habt. Ich bin ja oft, gerade bei solch einem Thema, in einer ganz schwierigen Lage, wenn Menschen erzählen, was sie Schweres durchleiden. Ist mir ratlos. Was soll ich sagen? Ihr habt doch keine Antwort. Neulich hat mir ein großer Mann aus der Musikszene aus Berlin hat mir angeschrieben durchs Internet, ich kannte ihn nicht, und erzählte mir, irgendwo Kontakt gehabt und hat was gelesen und erzählt aus seinem Leben. Wie er einen ganz steilen Aufstieg hatte und dann ist alles zusammengebrochen in seinem Leben. Rauschgift, Ehe zerbrochen. Beruflich alles zerstört und dann auf der Autobahn mit 140 betrunken unter einen Lastwagen gerast. Wie die Polizei kommt, sagt er, da lebt keiner mehr. Und er wird rausgezogen, ist unverletzt. Und dann erzählt er, ich habe zum ersten Mal begriffen, was mir mit 9 Jahren im Kindergottesdienst von einer lieben Frau erzählt wurde. Ein Jesuswort. Und das hat mein Leben plötzlich gewendet. Und dann sagt er, bei meiner Sekretärin, da in meinem Berliner Büro, da liegt die Bibel. Und bei mir liegt die Bibel. Und das ist das wichtigste Buch für mein Leben geworden. Deshalb verstehen Sie, dass wir heute Abend zu diesem schwierigen Thema hören wollen, was die Bibel sagt. Und wir lesen aus Apostelgeschichte 16, ich lese nicht den ganzen Abschnitt, den können Sie zu Hause noch mal lesen, von dem großen Tumult, den es durch den Apostel Paulus in der großen Weltstadt Ephesus gab. Manche unter Ihnen sind ja als diese Schnäppchentouristen mit Chibo-Reisen schon in Ephesus gewesen oder gar sind sie mit Studiosus gereist, ganz egal, eine wahnsinnig große Stadt. Und dort war Paulus und hat schlicht das Evangelium gepredigt und dort in Ephesus in Philippi, erster Ort in Europa, wo der Paulus hinkommt, in Philippi, nachdem er von Asien herübergekommen war, in Philippi gab es einen riesen Auflauf und ein Ärgernis, weil eine Frau, die mit okkulten Mächten im Bunde stand, frei geworden war durch die Verkündigung von Jesus. Und dann heißt es im Vers 22, und da fangen wir an, und das Volk wandte sich gegen sie, gegen Paulus und Silas. Und die Stadtrichter ließen ihnen die Kleider herunterreißen, war eine Entwürdigung, und befahlen sie, mit Stöcken zu schlagen, nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, dem Gefängnisdirektor, sie gut zu bewachen. Und als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Es war ganz schlimm, weil der Rücken blutig geschlagen war. Nun die Spannung in diesen Marterwerkzeugen, die Füße und Hände dort eingesperrt. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut, tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach, liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen, glaube an den Herrn Jesus, dass Jesus der Kyrios der Welt ist. So wirst du und dein Haus selig.
Selig ist die höchste Form von glücklich.
Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Ich hatte heute einen wunderschönen Tag mit meiner Frau. Wir sind durch Paderborn gezogen, diese wunderbare Stadt zu ergründen. Das wussten wir natürlich nicht, was für ein Juwel diese Stadt ist. Und diese herrlichen Bauwerke, die Geschichte, was hier gibt. Und die Menschen auf den Straßen, es war ein wunderbarer Tag. Aber zwischendurch habe ich immer wieder gedacht, was wohl die Menschen bewegt, die dort durch die Straßen laufen. Was unter den Dächern von Paderborn an schwerem Leid getragen wird und was diese Menschen belastet. Das kann man ja oft gar nicht aushalten, wenn Einzelne anfangen zu erzählen. Von ihren Krankheitsnöten, von Enttäuschungen, was sie durchgemacht haben, wie ihnen Unrecht im Leben widerfahren ist, wie sie durch einen Unglücksfall schwer verletzt sind und seitdem mit großen Behinderungen leben, wie im Leben so große Enttäuschungen geschehen sind. Also wenn da als Menschen anfangen, uns zu erzählen, da sagt man ja immer wieder, gibt es denn sowas, was einzelne Leute ertragen müssen an Schwerem? Ich habe immer wieder das gerne gehabt, wenn Leute mir erzählt haben, ich war oft ganz erdrückt von der schweren Last, wenn man da mitfühlt und das alles hört. Aber dann kam interessanterweise immer wieder ein Satz, den kennen Sie alle. Kam überall. Wissen Sie, ich kann seitdem nicht mehr glauben. Das sagen viele dann. Ich verstehe das. Dass sie sagen, wo ist denn Gott und warum ist das alles geschehen? Aber wenn einer sagt, ich kann nicht mehr glauben, dann ist ja die letzte Hoffnung weg, das letzte Licht, ihr habt im Chor davon gesungen, von dem Licht, das in der Dunkelheit leuchtet, dass da Jesus uns noch einen Blick gibt, er, der gekommen ist, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist, dass da noch Hoffnung gibt im größten Elend, dass auch in der dunkelsten Nacht noch ein Lichtschein leuchtet. Ich verstehe das gut, dass einer sagt, ich kann nicht mehr glauben, aber was hast du denn geglaubt? Ist der Glaube nur etwas für Sonntagskinder? Ist der Glaube nur für etwas für Leute, die nie krank werden? Die in jugendlicher Kraft 100 Jahre alt werden? Ist das Glauben? Jetzt nimm mal deine Bibel in die Hand und dann fällt dir auf, dass die Bibel sich mit den großen, schweren Dingen dieser Welt beschäftigt. Es fängt ja gleich an, dass einer seinen Bruder totschlägt. Furchtbar. Und dann kommen all die schrecklichen Geschichten. Wie in einer Familie, einer frommen Familie, waren 12 junge Männer als Brüder, einen ihrer Brüder als Sklaven verkaufen. Und damit noch nicht genug, wenn man da auf dem Sklavenmarkt verkauft wird, er kommt in ein Haus und da wird ihm übel mitgespielt von einer Frau. Und dann wandert er ins Gefängnis und auch dort. Aber es ist ja immer interessant, auch denken Sie die Gestalt des Hiob. Das Schlimmste beim Hiob war noch, dass er eine Frau hatte, die sagt, so, da hast du es jetzt mit deinem Glauben. Ah, wo ist denn jetzt dein Gott? Die hat noch gehöhnt und gespottet. Das Entscheidende war bei dem Josef, da ist plötzlich, und Gott war mit ihm. Wie ist denn das? Ich darf Ihnen sagen, wenn Sie in schwerem Leid, und ich weiß, dass viele von Ihnen in schweren Lasten unterwegs sind, die Sie zu tragen haben, wenn Sie die Verbindung mit dem lebendigen Gott verloren haben, ist das ganz, ganz furchtbar, das kann man gar nicht sagen. Und ich verstehe das gut, dass man sagt, wie geht denn das? Deshalb gehen wir der Reihe nach mal diese Geschichte durch, die aus dem Neuen Testament kommt und die von den Aposteln Paulus und Silas, die unterwegs waren, auf dem Weg nach Europa, mitgespielt wird. Sie waren in diese Weltstadt Ephesus hineingekommen
und sahen die Leute und begegneten dieser Frau, von der es offenbar war, sie waren Medium von dunklen Geistern. Sie wurde zum Wahrsagen benutzt, ihr Leben war von diesen dunklen Mächten gepackt. Liebe Freunde, ihr stellt euch das immer so vor, in unserer aufgeklärten Welt, was sind denn diese dunklen Geister? Ich war ja viel in der Welt unterwegs, es hat mich immer erschüttert, wie einmal einer in Papua-Neuguinea zu mir sagte von diesen Leuten, wisst ihr, dort in unserem Tambaram-Kult haben wir nie was aus freiem Willen getan. Wir waren nur unter der Macht der schwarzen Magie. Und dann hat er erzählt, wie furchtbar das war, diese Angst. Die schwarze Magie ist hinter uns her, wir sind vom Teufel verfolgt. Nicht mal Heirat hat einer aus freier Lust und Liebe getan, sondern das hat er nur getan, um dieser Macht der schwarzen Magie zu entgehen. Es ging uns ganz ähnlich, wie wir in Südamerika mit Indianern gesprochen haben, die uns erzählt haben, bevor wir das Evangelium gekannt haben, da war das ganz furchtbar. Wir haben für Gott nur ganz schreckliche Namen gehabt, die unheimlichsten und schlimmsten Namen, die man haben kann. Alles Böse haben wir, nur das kommt von Gott. Wir haben kein Licht mehr gesehen in der Finsternis, bis die Boten des Evangeliums kamen. Und deshalb war Paulus und Silas da so bereit und haben über dieser Frau, die ihn nachgerufen hat, es hat dem Paulus einfach Not gemacht, die ihn nachgebrüllt hat, das sind Boten Gottes, das sind Boten Gottes, sagt er, diese bösen Geister fahren aus von dir. Aber die Leute, die diese Frau benutzt haben, um Geld damit zu machen, mit diesem Wahrsagegeist dieser Frau, die waren außer sich und haben dann gegen Paulus und Silas eine große Kampagne gestartet und haben geschrieben, die bringen uns eine Weise, die sie nicht ziemt für uns, dass wir die haben. Und deshalb muss man diese Leute, muss man bekämpfen. Und sie machen einen Aufruhr. Und dann haben sie angefangen, ihnen die Kleider vom Leib zu reißen und sie zu schlagen. Wer einmal in die Hände von brutalen Menschen gefallen ist, der weiß, wie furchtbar das ist im Leben, wenn diese bösen Leute einfach loslegen, wenn diese Mächte sich entfalten können, mit ganzer Kraft loszuschlagen. Ohne ein Gerichtsverfahren wird Paulus nun geprügelt. Der Rücken ist wundgeschlagen. Das war eine Tortur, diese Folter, die da unterzogen wurde. Und selbst als man sie dann ins Gefängnis eingeliefert hat, der war noch nicht fertig, sondern dieser Gefängnisdirektor war ein ganz sturer Mann. Und als der den Befehl empfangen hat, auf die müsst ihr aufpassen, hat er gedacht, jetzt will ich es ganz richtig machen. Das war so ein richtiger Haudegen, ein Befehlsempfänger. Und dann möchte ich ganz besonders hart machen, hat sie in die innerste Zelle eingeschlossen. Das war deshalb so schlimm, weil dort die Feuchtigkeit drin war und das Ungeziefer und die Ratten. Da wurde man krank davon und in dieser Zelle saßen sie. Das sind ja Augenblicke in unserem Leben, da können Sie mitfühlen. Wenn alles zusammenbricht bei uns, wisst ihr, dass auch glaubende Christen ganz schwer getroffen sind von den schweren Erlebnissen, die sie durchmachen müssen. Wie das ist, wenn plötzlich Kinder sterben, wenn man Misserfolg hat, wenn in der Firma die Insolvenz kommt, wenn man unschuldig bösen Gerüchten ausgesetzt ist und sich nicht wehren kann, dann merkst du plötzlich, mein Glaube, der ist ganz, ganz schwach. Und ich kann das nicht einfach wegstecken und sagen, komm, das geht doch an mir vorüber. Sondern plötzlich stehst du da und bist ganz allein, so wie der Paulus und Silas da in dieser schrecklichen Zelle drin sitzen und dann kommen die Gedanken hoch, wie brutal können Menschen sein. Kein Tier kann so furchtbar mit einem umgehen wie Menschen. Menschen sind zu allem wie Bestien, zu allem fähig. Und wisst ihr, was dann kommt? Dann kommen die Hassgedanken und dann kommt die Bitterkeit. Und dann ganz schlimm kommt das Selbstmitleid. Das Selbstmitleid ist ja was ganz Schäbiges, wo wir sagen, ach, warum geht es den anderen so gut und warum ich? Und da gibt es Stunden, wo man durch eine Finsternis hindurchgeht, die ist unheimlich, dass man das gar nicht tragen kann. Und in diesen Stunden, und gerade wenn ein Schweres auferlegt ist, dann passiert das, dass die Anfechtung kommt. Kennt ihr, was Anfechtung ist? Wo gerade ganz besonders der Glaube unter einem Sperrfeuer steht. Wo ist denn jetzt Gott der Liebe? Wo ist denn das überhaupt in deinem Leben? Wie kannst du das überhaupt noch machen? Wie soll denn das sein?
Wir wollten doch Gott dienen, so sind wir doch ausgezogen als seine Missionare, um die herrliche Friedensbotschaft nach Europa zu tragen. Und jetzt widerfährt uns dieses. Sind das Zufälle oder wie ist das überhaupt möglich? Und in solchen Stunden, ich verstehe alles, und das ist gut, dass die Bibel dich versteht, mit den schweren Lasten, die du in deinem Leben tragen musst und die weit über das hinausgehen, was ein Mensch tragen kann. Und das sind Augenblicke, wo der Hass gedeiht, wo man anderen auch sagt, ich will nichts mehr wissen, wo ist denn der Gott? Wo man im Glauben durch Krisen geht und dann hat man Angst, halten das meine Nerven noch durch? Wie soll denn das überhaupt gehen? Und wenn sie jetzt morgen wiederkommen mit der Folter, soll ich nicht gleich aufgeben? Es hat doch sowieso keinen Sinn. Da gibt es einen tollen Film, den kann man auch im Internet sehen. Jesus in China. Da erzählen all die Leute, die in China auf dem Höhepunkt des Mao-Kultes in der schrecklichen Haft waren, 23 Jahre im Straflager, war ja brutal. Und da erzählt einer dieser treuen Glaubenszeugen, wie er sagte, ich mache Schluss. Und dann hat er oben versucht, die Birne rauszuschrauben an der Lampe und sich selber das Leben zu nehmen. Und sagte, ich habe mich später so geschämt, dass ich mein Gottvertrauen gar nicht tiefer hatte. Einer dieser großen Glaubenszeugen, die 23 Jahre im Straflager waren, hat gesagt, da kam die Stunde, wo ich gesagt habe, jetzt mach Schluss. Und dann gibt es auch Anfechtungen, wo man sagt, hätte ich mehr beten sollen? Es gibt ja so einfache Rezepte. Habe ich was falsch gemacht? Was ist denn los? Wisst ihr, der Gefängnisdirektor, ich kann mir so vorstellen, das war sicher ein ganz lieber Familienvater und ein netter Ehemann. Aber in dieser Stunde, wo Paulus und Silas in seine Hände gefallen sind, war er eine Furie und ein Teufel in Person. Und das ist so schrecklich, wenn man dann plötzlich Menschen ausgeliefert ist. In der Bibel kommt mehrfach der Satz, das Allerschlimmste ist, in die Hände der Menschen zu fallen, weil es nichts Schlimmeres gibt, als in den Händen der Menschen zu sein. Das ist eine Erfahrung, die schon David gemacht hat. Die Menschen können am Allerschlimmsten einen zusetzen. Und was ist dann passiert? Um Mitternacht. Um Mitternacht fangen die beiden plötzlich an zu singen. Herrliche Psalmen singen sie. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Welche auf ihn sehen, die werden erquickt. Also, ich muss das ganz klar sagen, Glauben kann keiner von uns machen. Glauben ist ein Wunder von Jesus. In deinem Leben, dass du überhaupt glauben kannst, dass das Feuer angefangen hat zu brennen, dass du das Wort Gottes verstanden hast, dass es in deinem Herzen aufgegangen ist, ein Wunder Gottes. Das kann man nicht selber machen. Wir sind ja in einer lutherischen Kirche. Ich finde das so toll, wie der Luther das formuliert hat. Muss man ja auswendig können. Was ist der dritte Glaubensartikel vom Heiligen Geist? Ich kann nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus glauben, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium, das Wort Gottes, hat er mich gerufen, hat mir es aufgeschlossen. Und das ganz Wunderbare, dass beim Glauben ein Professor mit 4 Doktorgraden nicht leichter tut, als ein behindertes Kind im Kindergarten. Dass der Zugang zu Jesus durch den Glauben möglich ist und dass keine Frage meiner Intelligenz ist. Natürlich muss man das Wort auch verstehen können, aber dass das Jesus uns so einfach macht. Was war denn um die Mitternacht aber passiert, dass plötzlich Paulus und Silas in dieser dunklen Stunde mit der Schwere über sie hineingebrochen ist? Was war denn da plötzlich da? Ihnen waren plötzlich die Worte von Jesus lebendig. Fürchte dich nicht, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Du, das Schwere, ich kann es auch nicht erklären, es bleibt auch viel geheimnisvoll. Warum der eine gesund durchs Leben geht und der andere so schwer tragen muss, warum der eine so getroffen ist. Aber das Wunder des Glaubens ist das Allergrößte. Darum ist es so gefährlich, dass einer unter der schweren Last seines Lebens sagt, ich kann nicht mehr glauben. Ja, er kann nicht mehr glauben, aber du, wenn du diese Verbindung abschneidest,
dieses Vertrauen auf Jesus. Und wie kriege ich dieses Vertrauen, indem ich mir die großen Jesus-Worte in Erinnerung rufe? Ich bin doch da, und dann gibt es so viele Worte, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Jetzt muss ich gestehen, ich bin ja sehr früh ins Pfarramt gekommen, mit 22 Jahren habe ich damals angefangen und war in Tuttlingen, das ist eine schwäbische Kleinstadt, wo ich eingesetzt wurde. Und ich habe mir vorgenommen, ich bin so ein flotter junger Mann, ich möchte nie Bibelworte gebrauchen. Das ist ja so bei uns allen so, die Bibelworte, so was Altertümliches, will ich die, das klingt so an nach Oma und so weiter. Ich möchte das mit meinen wunderbaren Worten selber sagen. Und ich bin da in eine Situation gekommen, im Krankenhaus muss ich Besuche machen und werde von den Schwestern eingewiesen und da heißt es, ach, das ist gut, dass Sie da reinschauen, da liegt der Ernst drin. 18-jähriger junger Mann, der im Streit mit seinem Vater auf dem Moped davongerast war und in einer Kurve, das war ja in dem Jahr, damals 1961, lang zurück, da hatte man nicht diese Kunststoffbarken an der Straßenseite, da waren diese großen Granitsteine. Und er ist so unglücklich bei dem Sturz gegen diese Steine gefahren, dass beide Nieren abgequetscht waren. Und die Schwestern sagen, der muss sterben, den kann man nicht mehr retten. Und ich komme da rein in dieses Zimmer und der Ernst guckt mich mit großen Augen an, hoch im Fieber, die Schläuche im Mund. Muss ich sterben? Ich dachte, ja, wir müssen Wahrheit reden am Krankenbett, wir dürfen nicht lügen. Und so wie es ein junger Mensch tut, sage ich, wahrscheinlich Ernst. Und dann guckt mich der junge Mann an. Und ich spreche, ich habe ihm ein Todesurteil gebracht. Und jetzt, was soll ich denn machen? Mir war der Boden unter den Füßen weggezogen. Was hast du getan? Der dreht doch durch, wie soll der denn das machen können? Dieses allerschwerste Ertrag, junger Mensch, blühend, blonder Kerl mit 18 Jahren. Du musst sterben, Todesurteil überbringen. Ich habe schon denken können, was hätte meine Mutter jetzt gesagt? Und dann fiel mir bloß noch ein, und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück. Bloß noch ein Bibelwort. Ich habe das doch immer gemeint, ich kann das viel besser selber. War ganz furchtbar. Ich habe gedacht, du taugst nicht zum Beruf, und bin zurück in meine Bude. Und dann am Nachmittag dachte ich, ich gucke vielleicht doch noch mal rein. Aber sicher, sagt der Oberarzt, der darf nie mehr rein. Der Mann hat kein Gefühl für den Dienst am Krankenbett und so. Aber ich merke, der Pförtner hat mich reingelassen. Und die Schwester sagt oben, gut, dass Sie noch mal zum Ernst reinschauen. Und dann guckt er mich an und sagt, und was ist dann, wenn ich sterbe? Er sagt, dann wartet Jesus auf dich. Wisst ihr, auf einmal habe ich gemeint, das Wort Gottes ist eine Macht. Und dieser junge Mann, das habe ich sonst nie mehr erlebt in meinem Leben. Die Nachtschwester hat mir erzählt, nachts um 12:30 geklingelt und wollte sie die Lieder für Beerdigung raussuchen. Sollte ich meinem Gott nicht singen und Jesus Christus herrscht als König. Das war eine lieben Zeller Schwester, die mir später sagt, das hat sie nie mehr erlebt. Aber das war für den Anfang meines Dienstes so wichtig, dass ich weiß, das Wort Gottes hat Kraft. Da spricht der lebendige Gott, und gerade in den dunkelsten Stunden deines Lebens, was habe ich erlebt? Oft auf den Intensivstationen, wo die Leute verzweifelt waren und nicht wussten, was kommt. Und dann sagst du ein Gotteswort und Menschen hören die Stimme Gottes. Das ist das Geheimnis beim Bibelwort. Und das Glauben ist das Allerwunderbarste, das in den dunkelsten Stunden meines Lebens mir Jesus groß macht und dass ich das wissen kann in allem, was da los ist. Das sind so große Worte, was Jesus gesagt hat, eure Haare auf dem Haupt sind alle gezählt. Das ist bei mir nicht mehr sehr viel, aber ich weiß die Zahl immer noch nicht, dass Gott sich um die Kleinigkeiten deines Lebens kümmert, auch wenn du nicht durchsiehst bei dem Schweren, das über dein Leben hereingebrochen ist, dass er der Herr ist. Du, das kann immer passieren, und das wissen wir, dass unser Glaube oft wackelt und zittert. Aber dass Jesus unseren schwachen Glauben, da heißt die glimmenden Docht, nicht auslöscht, sondern den glimmenden Docht wieder zu einem hellen Feuer macht. Und ich habe gerade erlebt, ich war ja 40 Jahre im Gemeindedienst, das ist das Allerschönste, wenn man da und mit Menschen zusammen sein darf, die sehr Schweres erleben. Ich habe zweimal erlebt, Väter kennenzulernen, deren Töchter im Alter von 20 Jahren durch einen Verkehrsunfall ums Leben kam. Der eine lernte ich erst kennen, wir hatten eine Freizeit in der Schweiz und Freunde sagten, kann da noch ein Ehepaar mit, das gerade die Tochter tödlich verunglückt? Ich sagte, ja, kann mitkommen. Wir hatten dort ein Hotel gemietet, das haben wir selber betrieben, das uns im Sommer still liegt, in Arosa. Und ich sehe noch, wie in der Rezeption, wie er kommt mit der gelben Krawatte, niemand soll ansehen, dass er das hat. Die Frau hat mir viel später erzählt, er war an diesem Abend außer sich. Was habt ihr mit mir gemacht? Ihr habt mich auf eine fromme Freizeit mitgenommen, wo Bibel gelesen wird. Ich reise morgen ab. Ich bin nur mitgegangen in dem Schmerz über meiner Tochter, weil ich die Berge liebe und ich will wandern. Morgen reise ich ab. Am nächsten Morgen wacht er auf und sagt zu seiner Frau, hast du gebetet? Ich bleib da. Und über dem Schweren hat er erst Jesus gefunden. Über dem Schweren. Weil er gemeint, was ist mein Leben? Wo gibt es denn Trost? Wo ist denn Hoffnung? Wo ist denn Licht? Und auf einmal hat er in diesem Suchen, von dem ihr gesungen habt im Chor, in diesem Suchen auf einmal die Stimme des guten Hirten Jesus gehört, der in sein Leben hineinrief. Ich habe diesen Mann auch im Leonberger Krankenhaus viele Jahrzehnte später noch im Sterben begleiten dürfen. Und es war so wunderbar, wie er mir das erzählt hat, wie auf einmal die Klarheit in sein Leben kam, obwohl das schreckliche Geschehen des Todes seiner Tochter nicht geklärt werden konnte. Ich war auf einer anderen Freizeit und da war ein Mann dabei, wenig über 40 Jahre alt, mit seiner Frau, mit dem schrecklichen Muskelschwund, im Rollstuhl sitzend. Ach, das kann man ja kaum ansehen. Man merkt, es wird immer schwächer. Und dann frage ich ihn, sag, wie werden Sie da mit dieser Krankheit im Glauben fertig? Und dann guckt er mich an und sagt, was meinen Sie? Ich habe doch erst über meine Krankheit Jesus gefunden. Ich habe gemerkt, es gibt in dieser Welt überhaupt keine Hoffnung. Aber Jesus hat zu ihm gesprochen durch sein Wort. Und er ist durch diese ganze Not dieser schweren Krankheit hindurchgegangen und das wird in der Bibel erzählt. Und das ist die Geschichte, die Paulus und Silas dort in dem Gefängnis in Philippi erlebt haben, mitten in der Dunkelheit, in der Anfechtung, in der Traurigkeit, als die Nerven am Ende waren. Und das ist so groß, wenn man plötzlich erkennt, halte mal, du kannst dein Leben gar nicht selber managen. Es ist ja heute so üblich geworden, dass wir so Sätze so leicht hören. Wir schaffen das. Und die sprechen wir ja auch gerne nach. Yes, we can. Wir machen das. Und es ist so gut, einmal zu sagen, wir können es nicht. Erst recht schaffe ich mein Leben nicht. Ich bin aufgesessen an den vielen Fragen und den schweren Erlebnissen meines Lebens. Aber wunderbar ist, dass Jesus der starke Herr ist, der mir begegnet in den Traurigkeiten und Dunkelheiten meines Lebens und der mir eine ganz große Hoffnung und Zuversicht gibt. In diesen Tagen bin ich sehr erschrocken, dass der Terror nach Deutschland zurück, überhaupt nach Deutschland gekommen ist. Ist euch bewusst, dass es keiner Macht der Welt bisher gelungen ist, den Terror zu besiegen? Wie sind wir vor den Fernsehern gesessen und haben geklotzt? Immer wieder die gleichen Bilder, als in München geschossen wurde und die Nachrichten von Würzburg kamen. Und ich möchte euch sagen, wenn solche Dinge kommen, und es sieht so aus, dass dieses Jahr noch manche harte Dinge über uns hinweggehen, dann darfst du wissen, der einzige Trost, den hat Jesus in seinem Wort, was hat er denn gesagt? Keine Angst, es kommt noch schlimmer. Die Menschen werden verschmachten vor Furcht und Warten der Dinge, die da kommen sollen. Aber er sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid mutig und getrost, ich habe diese Welt überwunden. Und wenn du nicht weißt, ob Jesus bei dir ist, bist du in einer ganz großen Not. Ich möchte dich bitten, kläre in deinem Leben. Stehe ich auf der Seite von Jesus? Du stehst auf der Seite von Jesus nicht, weil du besser bist und gut bist, sondern weil Jesus dich will. Weil du ohne Jesus dein Leben nicht schaffen kannst. Mit all den Versäumnissen und Schuld und Versäumnissen, die dein Leben prägen. Und er hat sich für dich erklärt und er will sich dir ganz nahen und er will dir diesen Frieden geben. Das habe ich mit euch geredet, dass ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und dann wird uns auf einmal bewusst, Mensch, da gibt es ja Lieder, die haben wir gar nicht mehr gesungen in unserer Wohlstandszeit. Jesus, meine Freude, unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei, lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern. Mir steht Jesus bei, ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünd und Hölle schrecken, Jesus will mich decken. Das sind die wunderbaren Lieder, die wir unter Gott, Vertrauen, Kreuz und Trost in den modernen Liederbüchern gar nicht mehr finden. Aber das sind für mich Lieder, die brauche ich jeden Tag. Ein feste Burg ist unser Gott. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollte uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr. Warum denn? Ein Wörtlein kann den Teufel fällen. Das ist Jesus, der den Sieg hat. Und ich bin so froh, dass in dem Neuen Testament ganz am Ende das letzte Buch beschrieben ist, nochmal von dieser Ephesus-Gemeinde, dass die andere Gemeinde dann da drüben noch in Kleinasien, auf dem asiatischen Teil, wo Paulus zuerst aufgebrochen war, bevor er nach Europa kam. Und da war eine ganz schreckliche Verfolgung unter Diokletian. Das waren ganz große Christenhasser. Wenn Sie nach Ephesus kommen, dort ist der Tempel des Diokletian wieder Domitian, das Domitian wird ganz toll repariert und restauriert worden. Der war ein ganz großer Christenhasser. Der hat damals gesagt, ich bin Gott. Das hat der Nero noch nicht gewagt zu sagen. Und er hat die Christen gejagt und hat sie umgebracht, zu Märtyrern gemacht. Und den alten Johannes, der in Ephesus Ältester war, den hat er nach Patmos geschickt. Und da hat Johannes diese Schau gehabt der Offenbarung, wie die Weltgeschichte läuft, das ist unheimlich. Durch welche schrecklichen Gottesgerichte diese Welt noch geht und was an Bösem in dieser Welt noch sich austobt. Und da sieht er plötzlich, wie in dem himmlischen Thronsaal die Ältesten ihre Kronen in den Staub werfen und beten dort an, denn dort war plötzlich einer gesessen, da war ein Büchlein, das war verschnürt und versiegelt. Und da sind die ganzen Geschehnisse der Welt, die noch kommen sollen, noch drin. Und der Johannes sagt, ich möchte wissen, was noch kommt. Und ich weinte sehr, weil niemand dieses Büchlein öffnen konnte, was noch kommt. Und dann sagt ein Engel, weine nicht. Es hat gesiegt, der Löwe aus Juda. Und dann will er den Löwen aus Juda sehen, den Starken, das für Israel ein Sinnbild gewesen, und dreht sich um. Und dann sieht er das zerschlagene Lamm. Das ist an der Offenbarung so eine Bezeichnung für den gekreuzigten Jesus, das Lamm. Das war ja für die Juden so klar, beim Passafest haben sie immer dieses kleine Lämmlein gehabt, das dann gegessen wurde, das geschlachtete Lamm. Und Christus ist der, der für meine Sünden gebüßt hat, der hat das also fertig gemacht, dass der große Trost in all den erschreckenden Ereignissen, die in dieser Welt noch passieren mögen, und da werfen die Ältesten, die um den Thron herumstehen, ihre, so steht dort in der Offenbarung, ihre Kronen in den Staub und rufen, das Lamm, das erwürgt ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Lob. Das ist für uns wunderbar, dass wir das wissen, dass Jesus den Sieg hat, auch in all den schrecklichen Ereignissen deines Lebens. Mir war das eine wunderbare Nachricht, wie ich das einmal gelesen habe, dass der Märtyrer Traugott Hahn, der von den Bolschewiken 1919 im Baltikum erschossen wurde, dass der gesagt hat, Gott hat schon die Umstände meines Sterbens geordnet. So darfst du auch sagen. Herr, ich vertraue dir. Du machst recht, was auch kommt. Und ich darf hindurchgehen, durch all die Erlebnisse meines Lebens in unserer Gemeinde war das immer wunderbar, dass wir die reifen Alten hatten auf ihrem schweren Leidenslager. Ich hatte immer Angst, dorthin zu gehen. Was soll ich denn auch reden? Du musst gar nicht viel reden. Meist reden diese alten, geplagten Leute als Zeugen des Glaubens von den wunderbaren Stärkungen, die sie erleben in diesem schweren Leiden, das ihnen auferlegt ist. Und das ist ein Geheimnis unseres Herrn, der uns auch einen Kreuzesweg führt. Wie er selber den Kreuzesweg ging und das Leiden und Schweres auch dazu gehört. Ich hatte einen Freund in der Gemeinde, es war ein junger Student, der in unsere Gemeinde kam, sehr schwer depressiv, bis er herausgerückt war, dass es eine große Schuld in seinem Leben war. Und als sie ihm die Vergebung seiner Schuld zusprechen durfte, wurde das ein Mensch wie umgewandelt, fröhlich. Er war ein Landwirtschaftsstudent in Stuttgart-Hohenheim und er wollte unbedingt, nachdem er zum Glauben an Jesus gekommen war, hinaus und draußen in der großen Hungersnot der Welt als Landwirtschaftsingenieur dienen. Er wurde ein ganz großer Mann im deutschen Entwicklungsdienst. Und dann, er war in Malawi, wo ja schreckliche Armut herrscht. Und dann hat er sich noch gemeldet zum Einsatz nach Afghanistan. Und er hat dort mit Frauen, mit Islam, mit muslimischen Frauen, hat er Genossenschaften gegründet. Das ist ja so der wirksamste Weg, die Individualität der einzelnen Bauern zu bewahren, eine Genossenschaft aufzubauen. Und der Willi Ehret war so ein fröhlicher Jesuszeuge. Und dann kam plötzlich die Nachricht, er ist in Afghanistan erschlagen worden. Die amerikanischen Marinesoldaten haben seine Leiche dann geborgen und die seines Freundes. Er war natürlich unbewaffnet. Warum das geschehen ist, man kann nur rätseln, ob das ein Raubüberfall war von der Bevölkerung oder was dahinter stand. Die afghanischen Männer haben gesagt, dieser Mann hat unserem Land so viel geholfen. Aber weißt du, wenn man sagt, warum passiert sowas? Die Frau war zurückgeblieben in Malawi als eine Missionarin. Und ich musste die Beerdigung machen, es war ein Riesenauflauf, da war der Sohn des Bürgermeisters in der Nähe von Stuttgart und der ganze Ort war teilgenommen. Die Polizei musste dort für Ordnung sorgen, weil so viele in der Kirche keinen Platz mehr fanden. Und dann sagt seine Frau nur, du mach bei der Beerdigung Jesus groß. Das ist was Wunderbares. Wenn sowas passiert, wir verstehen das doch gar nicht. Wir haben doch den noch gebraucht mit seinen großen Gaben. Aber Jesus macht keine Fehler, sondern er gebraucht uns, wie wir wollen und nimmt uns in seinen Dienst. Und dann haben wir gesungen, in dir ist Freude, in allem Leide. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden. Teufel, Welt, Sünde oder Tod, du hast in Händen, du kannst alles wenden, wie auch heißen mag die Not. Das ist doch was ganz Großes. Und das darfst du erfahren, in dem Leid und in dem Schweren, was dich heute Abend bedrückt. Jesus will mit dir reden. Das mit dem Singen ist immer so ein Problem. Ich habe vorhin die Sänger angesehen, habe mich gefreut, mit welcher Inbrunst sie gesungen haben. Aber es gibt Augenblicke, da können wir gar nicht mehr singen. Da wirkt uns die Stimme ab und wir kriegen gar keine Luft mehr. Deshalb heißt da mal in dem Psalm, Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Und das ist so groß, wenn wir das wissen, er ist da auch in den Dunkelheiten meines Lebens und ich darf seine Nähe erfahren, gerade wo ich nicht mehr weiter weiß. Du, den Satz darfst du nie sagen. Du darfst sagen, ich kann nicht mehr glauben, aber sagen, ich brauche jetzt ganz nötig den Glauben. Und weißt du, was da hilft? Ich denke, es war ganz besonders schön, dass Paulus und Silas miteinander waren. Ein Christ allein ist eine Vogelscheuche. Zwei Christen sind eine Revolution. Wenn man sich ermuntern kann, hast du einen Bruder, eine Schwester in den dunklen Stunden. Mensch macht Krankenbesuch und ihr braucht nicht lang reden über die Tücken der Krankheit, ihr wisst doch auch nicht Bescheid. Oder über die Fehler der Ärzte. Was redet man am Krankenbett alles für Unsinn? Sie brauchen auch nichts mitnehmen. So klar darf der Kranke sowieso nicht essen und Blumen kann er im Krankenhaus auch nicht gebrauchen. Aber sagen Sie ihm ein Gotteswort und dann gehen Sie bald wieder. Ein Krankenbesuch darf doch auch nicht anstrengend sein, dass ein Kranker schwitzt, weil Sie nicht mehr wegweichen vom Bett, sondern sagen Sie ihm ein Wort. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr. Und das Wunder geschieht, dass der Geist Gottes das im Herzen eines angefochtenen Menschen wahrmacht. Weißt du, das kann kein Prediger machen. Du kannst das auch nicht machen. Du kannst niemanden stärken, aber der Heilige Geist wirkt durch sein Wort. Das ist das Geheimnis des Gotteswortes. Wir sprachen gestern schon davon. Und darum ist das so wichtig, dass wir das denen zusprechen, die in der Anfechtung sind, in der Not und die dann getragen sind, dass wir das wissen. Er trägt mich durch alle großen Nöte und ich darf das wissen. Mein Herz geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein. Wer sagt denn das? Paul Gerhardt. Nach 13-jähriger Ehe war seine Frau gestorben. drei seiner Kinder. In der Nikolaikirche in Berlin ist die Erinnerungstafel dort im Boden eingelassen. Er war 46 Jahre alt, so lange war er arbeitslos. Erst dann hat er den ersten Job bekommen, konnte heiraten mit 46. Alles war dunkel. Aber er wusste, befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Jesus ist mein Herr. Und ich darf mich ihm anvertrauen in aller dunkelsten Not. Und da steht so viel in der Bibel drin, wenn es ganz, ganz dunkel und verzweifelt, aussichtslos ist, wie war das denn? Dann war plötzlich Jesus da. Und das ist sein Geheimnis, dass du erleben darfst in der Dunkelheit deines Lebens. Was sollst denn du tun? Suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht.
Amen.